Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du das erste Mal oder das 20. Mal oder das über 100. Mal vielleicht sogar reinschaltest. Mein Name ist Katja Diehl, ich klinge ein bisschen verschnupft, weil ich in einem Hotel genächtigt habe unter einer Klimaanlage, die sich nicht abschalten ließ und ich sowas überhaupt nicht abkann. Also wenn der Klimawandel, die Klimakatastrophe da ist und wir alle Klimaanlagen benutzen müssen, bin ich raus. Mein Podcast heißt She Drives Mobility. Alle 14 Tage versammle ich hier Menschen um mich, die einen speziellen Blick auf die Mobilität, aber auch Intersektionalität, auf bestimmte gesellschaftliche Probleme werfen, die Menschen zum Beispiel ins Auto treiben. In dieser Woche habe ich bei den Grünen in Stuttgart meinen ersten großen öffentlichen Auftritt von mehreren hundert Personen gehabt, eine Keynote von 40 Minuten. Und ich war in der Selbstbeobachtung selbst erstaunt, dass ich doch ein bisschen aufgeregt war, weil aufgrund der ganzen Vorkommnisse im Februar ein gesamter Monat mit Morddrohungen, mit Bedrohungen, mit Hassmails, mit Staatsanwaltschaft, Anwalt, Menschen einstellen, die jetzt meine Social-Media-Kanäle übernehmen werden und meine Mails vorsortieren. Es war schon alles sehr aufregend und ich merke auch, und vielleicht bin ich deswegen auch so schnell anzuschlagen, dass die Kraft noch nicht wieder da ist, aber ich bin noch da. Und das wird natürlich meine Hater am meisten ärgern, dass ich nicht kaputt zu kriegen bin. Bei dieser Keynote habe ich aber auch ganz klar adressiert, es geht nicht mehr, dass wir schweigen, wenn die FDP absurde E-Fuels in neue Pkw-Tanks schütten will, wenn sie auf der Europaebene das Verbrennerverbot aufhalten will, als kleinste Partei der Ampel. Also wenn das passiert, dann wird in Europa nicht mehr viel möglich sein in Sachen Klimaschutz. Und bisher war ich ja großer Fan von Europa. Weil alle Sachen, alle Dinge, alle Regulierungen, die uns in Deutschland geholfen haben in der Mobilitätswende, kommen von Europa. Flottengrenzwerte, sowas wie der Verbrennerausstieg und ähnliches. Und deswegen passt es ganz gut, dass ich mich mit Alina getroffen habe, weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr über Antriebe reden. Über Antriebe von neuen Pkw ist alles gesagt. Die Industrie steigt voll elektrisch um. Alle anderen Sachen haben wir verpennt. Und deswegen freut es mich sehr, eine Lady heute dabei zu haben, die sehr fundiert mal ein bisschen mit mir bewerten wird. Was ist das alles mit den unterschiedlichen Antrieben? Warum muss es voll elektrisch sein? Welche Chancen gibt es da auch? Denn das ist ja immer etwas, was wir total unterschätzen und einfach nicht sehen wollen. Die ganz vielen Chancen, die wir liegen lassen, wenn wir etwas an der Mobilität verändern. Wenn ihr wöchentlich auf dem neuesten Stand bleiben wollt von meiner Arbeit, das ist mein Steady Newsletter. Mit dem will ich mir ein Grundeinkommen generieren, weil ich jetzt Kosten habe, die ich zuvor nicht eingeplant hatte. Und da geht es mit 5 € im Monat los. Ich werde auch auf jeden Fall nochmal, weil ich darum gebeten wurde, sogenannte Firmenaccounts errichten, dass 10 oder 20 Adressen für einen Newsletter von meiner Seite eingegeben werden können. Wenn ihr die etwas höherpreisigen Pakete nehmt, dann habt ihr auch dabei nicht nur die exklusiven Dinge, die ich mit meinem Newsletter immer verteile, die sind für alle da, die den Newsletter haben, aber ihr habt auch die Möglichkeit, mich mal virtuell zu einem Team-Event dazuzuladen, so einmal im Jahr. Das habe ich mir überlegt, weil ich habe den festen Vorsatz, da ein Grundeinkommen zu haben, was mir diese Kosten, die durch Hate entstehen, decken wird. Jetzt aber viel Freude und viel, ich hoffe für euch auch, gute Argumente, dass E-Fuels nicht in neue Pkw-Tanks gehören.
Ja, ich habe mich schon länger auf diese Folge mit Alina gefreut, weil wir uns im Hintergrund immer auch ein bisschen austauschen, was das Weibliche im Mobilitätssektor so angeht, aber auch, warum immer wieder aufs Neue das Neue abgelehnt wird. Und ich habe für mich beschlossen, 2023 nicht mehr so viel zu automobilen Antriebswende machen zu wollen, sondern eine Podcast-Folge mit Alina zu machen, wo alle Fragen, warum müssen Autos zukünftig voll elektrisch fahren, beantwortet werden. Alina, schön, dass du da bist. Stell dich doch erstmal bitte kurz vor.
Ja, also ich bin Alina, ich wohne im Schwarzwald. Ich bin auf Social Media unterwegs unter dem Namen Alina Ampere. Und wie der Name schon sagt, bin ich sehr auf Elektromobilität. Ich habe sämtliche Antriebe mal so auf meinem Kanal, so Plug-in-Hybrid oder voll elektrisch mal so vorgestellt und zeige halt, wie man die im Alltag benutzen kann, um möglichst effizient unterwegs zu sein und natürlich auch möglichst kostengünstig.
Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und wollten den Eigenstromanteil erhöhen. Weil wir sind ja natürlich viel unterwegs und arbeiten und dann wird der Strom halt eingespeist. Aber es ist ja schöner, wenn man den eigenen Strom mehr nutzen kann. Und dann sind wir auf ein E-Auto gekommen.
Damit haben wir ja schon das erste Bullshit-Bingo-Kreuzchen gesetzt. Du wohnst im ländlichen Raum, wo doch alle immer sagen, da macht Elektromobilität gar keinen Sinn. Erzähl doch mal, warum denn nicht so ist.
Ja, gerade im ländlichen Raum sind ja sehr viele Einfamilienhausbesitzer und die haben fast alle eine Photovoltaikanlage, weil das gerade hier in Baden-Württemberg sehr stark gefördert wurde und dementsprechend die besten Voraussetzungen für ein E-Auto.
Und was habt ihr euch da angeschafft? Also wie muss man sich das jetzt einfach vorstellen? Wie sieht das bei euch aus, eure Ladestation sozusagen?
Wir haben draußen eine Wallbox, eine normale Steckdose und einen Starkstromanschluss. Das volle Programm. Weil das braucht man ja auf dem Dorf, weil man könnte ja irgendwann da auch mal Holz spalten.
Sehr pragmatisch orientiert. Und wie bist du so auf diese automobile Elektromobilität gekommen? Also das ist ja etwas, wo wir, wenn wir ehrlich sind, der erste Autogipfel 2011 bei Angela Merkel, da hieß es ja schon, 2021 fährt 1 Million Elektroautos. So richtig in Schwung gekommen ist es erst in den letzten beiden Jahren. Also du bist ja schon auch eine Pionierin. Wie haben die Leute auf dich reagiert? Was war auch das erste Elektroauto, was du gefahren hast?
Mein erstes Elektroauto war ein E-Golf. Der wurde damals ziemlich kostengünstig verkauft, da dann noch irgendwelche flotten CO2-Ziele erreicht werden mussten. Und dann haben wir da halt mal direkt zugeschlagen, weil ich da auch nach der Probefahrt ziemlich begeistert von war. Und natürlich, wie das so ist, haben viele Leute das belächelt, weil der auch eine sehr geringe Reichweite hatte. Ja, aber natürlich, wie das bei vielen so ist, ist es natürlich bei uns auch gewesen, das erstmal so zum Testen als Zweitauto für die Frau. Und der Mann hat ja noch das richtige Auto. Aber die Frau, die fährt ja eh nur zum Bahnhof, zum Kindergarten, zum Supermarkt. Da kann man das ja mal machen.
Wie war die Reichweite damals?
Je nach Jahreszeit so zwischen 150, 180 Kilometer.
Und hast du da, was einige ja auch immer sagen, seit sie elektromobil unterwegs sind, beschäftigen sie sich auf einmal mit Strecken. War das bei dir auch so, dass du auf einmal, sonst bist du immer gefahren und auf einmal denkst du, okay, ich habe 100 Kilometer, wo will ich eigentlich hin? Also musstest du da auch anders mit deiner Automobilität umgehen?
Nee, weil wir ja noch immer das große Auto als Backup hatten. War das jetzt eigentlich nie so ein Thema und dann irgendwann haben wir uns mal getraut und sind mit dem kleinen E-Golf in die Schweiz gefahren und haben festgestellt, okay, das ist doch echt aufwendiger als gedacht. Zumindest in der Anfangszeit war das jetzt doch echt aufwendig, da immer nach Ladestationen zu gucken.
Ja, ist ja jetzt so meine Frage gewesen, von welchem Jahr sprechen wir denn jetzt gerade eigentlich?
Das war dann im Frühjahr 2020, also es ist eigentlich erst 3 Jahre her, aber in den 3 Jahren hat sich ja schon doch deutlich viel getan.
Und wenn du jetzt so zurückschaust, einmal, also das, wie das System sich verändert hat, finde ich das eine, aber wie reagieren Menschen mittlerweile auf Elektromobilität? Ist das immer noch so eine klare Ablehnung? Weil die Zahlen, wenn wir ehrlich sind, so richtig befriedigend, das klingt zwar immer sehr groß, wenn die Steigerungsraten so gezeigt werden, aber wenn wir auf den echten vollelektrischen Anteil an fast 49 Millionen Pkw in Deutschland schauen, sind wir ja noch nicht so weit. Also gibt es immer noch viele Vorbehalte?
Ja, also es gibt sehr viele, die sagen, ja, ist ja interessant und wollen dann auch gerne mal mitfahren und sich das anschauen. Aber für mich ist das ja nichts, kommt dann oft. Oder ich warte noch auf Wasserstoff.
Komm, dann lass uns das zweite Kreuzchen setzen.
Genau, Wasserstoff. Das ist auch ein Klassikerspruch.
Das ist ja auch etwas, wo auch mir Herren, die sonst relativ offen sind für Veränderungen, auch immer sagen, Katja, das ist auf jeden Fall ein Fehler, nur voll elektrisch. Komm, noch ein drittes Kreuzchen. Technologieoffen sollten wir sein. Wie guckst du, vielleicht fangen wir mit Wasserstoff mal an, wie guckst du auf Pkw mit Wasserstoffantrieb?
Schwierig. Also ich meine, klar, der Vorteil ist natürlich, es ist lokal emissionsfrei, aber es ist halt ja sehr aufwendig. Die Tankstellen sind sehr aufwendig, von denen es ja auch nur sehr wenige gibt. Ja, der ganze Umwandlungsprozess ist aufwendig und macht natürlich auch nur Sinn, wenn der Wasserstoff mit erneuerbaren Energie hergestellt wurde, weil sonst kann man es ja gleich lassen. Ja, und wie das halt so ist, bei jeder Umwandlung geht natürlich auch Energie verloren. Von dem her ist ja auch der Wirkungsgrad viel geringer. Dann muss er erstmal irgendwo hin transportiert werden, wo erstmal noch eine Tankstelle mit wahnsinnig viel Druck arbeiten muss. Und ja, beim Elektroauto speist man das halt ein und das kommt aus der Säule raus. Ist viel einfachere Lösung, als da über zig Umwandlungen und Transportwege zu gehen.
Ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen das Problem, dass da Menschen am Werk sind, die sehr technikaffin sind oder die sehr begeisterungsfähig für Technik sind. Ich habe letztens mit jemandem zusammengesessen, der meinte, ja, Katja, das musst du aber verstehen, wir haben hier jahrzehntelang am Motor vom Verbrenner geschraubt, um nochmal 0,1 Prozentpunkt mehr Leistung reinzubringen. Und das ist einfach faszinierend. Was könntest du dir vorstellen, dass die Faszinierung oder die Faszination auch umschlägt? Was begeistert dich so an der automobilen Elektromobilität?
Ja, zum einen habe ich ja schon erwähnt, dass ich halt meinen eigenen Strom benutzen kann. Das macht mir persönlich Freude, weil ich weiß, ich tue auch was Gutes für die Umwelt. Ich tue da jetzt keinen Kohlestrom reinspeisen, sondern ich fahre mein Auto rein mit meinem selbst erzeugten Strom. Das finde ich natürlich super und natürlich auch, es macht auch einfach Spaß, es ist entspannt, aber trotzdem hat man diese Performance und um das nächste Kreuzchen zu setzen, ich fahre keine 1000 Kilometer am Stück ohne Pipi-Pause.
Das war übrigens sehr, sehr lustig. Ich war eingeladen, und das muss ich gar nicht gendern, weil es nur Herren waren, Autohändler, habe da einen Vortrag gehalten und bin dann auch noch so ein bisschen in der Konferenz geblieben. Und da ging es auch um Reichweitenangst. Und da hat ein Händler gesagt, Reichweitenangst ist ziemlich klar männlich, weil Männer sich nicht so die Gedanken machen um ihre Wege. Und deswegen sind auch viele nicht so willens, den dicken Dienstwagen, sage ich jetzt mal, elektrisch zu bestreiten, weil sie einfach gewohnt sind, mit dieser Karte, die sie auch haben, überall tanken zu können und diese Routine nicht zu durchbrechen. Und dann hörst du auch genau von diesen Beispielen, wie du sie gerade genannt hast, und dann denkt man als Katja, auch so Gefahr im Straßenverkehr durch Müdigkeit und Sekundenschlaf. Was ist dieses Reichweitenangst? Was denkst du, was steckt dahinter?
Ja, ich denke, dass viele Leute auch einfach gar nicht den Blick haben für Ladestationen. Also mein Vater fährt ja auch noch so einen Vollhybriden. Und der, wenn ich mit dem unterwegs bin, der sieht die Ladesäulen einfach nicht. Dann fährst du da irgendwo vorbei und sagst, guck mal, da sind wieder welche. Wo? Also man hat ja irgendwie als Autofahrer immer so einen geschulten Blick für Tankstellen. Man merkt sich auch die Preise. Man hat auch immer diesen geschulten Blick, wo steht ein Blitzer, aber für Ladesäulen, das ist noch nicht so angekommen. Aber wenn man den einmal drauf hat, dann sieht man die genauso und dann sieht man auch, dass es in den allermeisten Fällen kein Problem ist.
Wir hatten ja eben gesprochen, dass dein erstes Erlebnis in die Schweiz noch gar nicht so lange her ist. Was hat sich denn seitdem getan? Was hat sich verändert, auch im Sinne von ohne große Lücken laden zu können vielleicht?
Ja gut, ich habe jetzt ein Auto mit wesentlich mehr Reichweite. Das macht das Ganze ein bisschen entspannter und es gibt halt auch einfach viel mehr Ladesäulen. Also ich war jetzt vor kurzem wieder in der Schweiz unterwegs und da fährst du raus und da ist eigentlich an jedem kleineren Parkplatz schon 4 Ladesäulen und die größeren haben dann nochmal wesentlich mehr. Du musst nicht mehr nach Ladesäulen suchen, du fährst einfach raus, wenn du Hunger hast oder Pipi musst und da sind welche. Also das hat sich schon stark gebessert, wobei mir natürlich trotzdem, obwohl ich es wusste, wieder ein Schweiz-Fehler unterlaufen ist. Nämlich, ich habe vergessen, zu Hause Datenvolumen zu buchen, habe einen Ladeanbieter per App, will mir die Ladesäule freischalten und mein Datenvolumen war weg. Ja, ich hatte natürlich nur Ladekarten als Backup da, aber ich dachte mir so, nein, jetzt bist du schon wieder in der Schweiz und oh.
Das sind dann natürlich auch Finessen, wo man wieder merkt, dass einheitliche Roaming-Geschichten und so dann doch nochmal Sinn machen. Was fährst denn du aktuell eigentlich für ein Auto?
Ich war ein Kia e-Soul.
Hast du da lange recherchiert, welches Auto es werden soll und hattest du bestimmte Kriterien?
Nee.
Sondern?
Ich habe, wie das da damals so der Trend war, meinen E-Golf nach Dänemark verkauft. Da hat man ja sehr gute Preise gekriegt und das war so eine Spontanaktion. Wir haben den reingestellt und mein Mann sagt, komm, wir probieren es mal, ob wir den auch nach Dänemark verkaufen können. Und es hat sich nach 2 Tagen einer gemeldet und uns einen sehr guten Preis geboten. Wir haben das Ding verkauft und dann Ja, scheiße. Ich habe kein Auto mehr. Dann habe ich hier den Händler meines Vertrauens angerufen. Du, hast du nicht irgendwas Elektrisches rumstehen? Ich brauche unbedingt was voll Elektrisches, weil wegen meinem Kanal und so. Ne, ich kann mich jetzt nicht umbenennen irgendwie in, was weiß ich, Alina Oktan. und ja, du, ich habe den. Kannst du den morgen anschauen? Und dann habe ich mir den angeschaut, direkt mitgenommen.
Sehr gut, ganz pragmatisch. Das hätte, glaube ich, ein Mann auch nicht so gekonnt. Wenn du jetzt so auf ein Jahr Verkehrspolitik in der Ampel guckst, also was die Politik da auch macht, auch im Sinne von, also von Mobilitätswende, wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen, aber von Antriebswende. Was unterscheidet uns in Deutschland von anderen Ländern? Was machen wir richtig? Was machen wir falsch? Und ja, siehst du einfach Dinge, die 2023 noch passieren müssten?
Es sind ja schon ein paar Dinge getan. Es gibt ja auch jetzt echt sehr viel mehr Ladesäulen als noch vor 3 Jahren. Also man merkt, da tut sich schon deutlich was. Und ich finde es auch gut, dass jetzt für die Förderung die Plug-in-Hybride wegfallen und auch die Haltedauer hochgesetzt wurde. Weil ich finde, das hat auch immer so ein schlechtes Bild auf die E-Mobilität geworfen, wenn die Leute dann mitgekriegt haben, ja, die fahren ihre Autos eh alle nur 6 bis 12 Monate und dann zack, wieder weg.
Magst du es kurz erklären für Leute, die jetzt nicht wissen, was da der Vorteil war?
Ja, man hat ja die hohe Förderung kassieren können und die war nur an eine Haltedauer von 6 Monaten geknüpft. Und dann hat man die Autos günstig ins Ausland verkauft, vorwiegend Dänemark, aber auch Norwegen und andere nordische Länder und hat dann quasi fast den vollen Preis, also wiedergekriegt.
Also da waren
also quasi neue Preis minus Förderung. Das heißt, man hat quasi keinen Verlust gemacht, im besten Fall sogar noch einen Gewinn. Und es war halt vielen Leuten ein Dorn im Auge, weil ja die, gerade mit Tesla lief das sehr viel, sind ja nicht gerade billige Autos und quasi die Leute, die eh schon Geld haben, um sich ein teures Auto zu kaufen, haben dann nochmal was geschenkt gekriegt. Mhm.
Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch erlebe, dass wenn wir auf die ganz normalen Statistiken gucken, wo gesagt wird, die deutsche Pendlerdistanz liegt so zwischen 30 und 40 Kilometern. Und man hat ja heute, was ist heute der durchschnittliche, die durchschnittliche Reichweite so ungefähr? Weißt du das so ungefähr?
Ja, also kommt auf die Akkugröße an, sagen wir mal zwischen 300 und 450.
Also da kann man ja schon so den einen oder anderen Pendelweg sogar ohne zu laden zurücklegen. Was hast du für dich, also ist das etwas, denn ist Schwachsinn, es ist irrational. was hast du für dich in der Arbeit, die du machst, was ist dir da begegnet, woher diese Trigger kommen, dass dann Leute doch, die sich's vielleicht sogar auch finanziell einfach leisten können, weil das müssen wir auch ehrlich sagen, Menschen mit wenig Geld kommen aktuell recht schlecht in die Automobile. Elektromobilität, aber es gibt ja Menschen, die das Geld dazu hätten und selbst jetzt noch zurückschrecken. Das zeigen ja auch die Zulassungszahlen. Was begegnet dir, dass da immer noch diese Vorbehalte sind?
Die Leute probieren es einfach nicht aus.
Okay.
Also meine Erfahrung ist, man muss die Frauen ins Boot holen. Denn viele Männer sagen, ja komm, so wie mein Mann auch, die Frau fährt ja eh nur so im kleineren Umkreis. Die kriegt jetzt mal ein kleines E-Auto und dann soll die das mal testen. Und meine Erfahrung ist, es dauert dann nicht lange, vielleicht ein Jahr oder anderthalb und plötzlich stehen 2 E-Autos im Hof, weil der Mann dann doch Blut geleckt hat, das mal ausprobiert hat und dann feststellt, okay, macht doch Spaß.
Ich glaube auch, die Community von Frauen, die Elektroautos fahren, ist relativ gut in Deutschland. Da gibt's ja sogar so vereinzelte Gruppierungen, die sich da zusammengetan haben, um das auch zu promoten und die sogar, glaube ich, auch selber Leute mal mitnehmen und auch mal fahren lassen. Ist das so der Weg? Sollte das mal mehr passieren? Muss vielleicht ein Bundesverkehrsminister solche Programme auch auflegen? Plus, wie siehst du die Beratung in den Autohäusern? Kann die auch ein Problem sein in der Richtung?
Ja, also ich war vor kurzem mal bei einem Toyota-Händler und habe mir den BZ4X anschauen wollen, also dieses neue Elektroauto von Toyota. Und der Händler war überhaupt nicht davon überzeugt. Der hätte mir am liebsten eigentlich noch mehr von diesem Wasserstoffauto gezeigt, das er persönlich ganz toll fand. Und sämtliche Argumente, die ich so angeführt habe, konnte er nicht nachvollziehen. Und ich dachte mir dann, okay, ja, da ist dann doch noch einiges an Arbeit nötig.
Und seid ihr gut vernetzt unter den Frauen, die Automobile, Elektromobilität nach vorne bringen wollen?
Ja, also ich bin ja auch bei den Electrified Women Mitglied. Und die Gruppe ist ja auch dadurch entstanden, dass, das war ja ursprünglich eine Facebook-Gruppe, weil man normale Fragen als Frau nicht in Facebook-Gruppen stellen kann, ohne da total abgewatscht zu werden.
Ja, es wird wahrscheinlich einigen Männern aber auch so gehen. Ich finde das immer wieder interessant und damit kommen wir zu diesem Punkt Mansplaining. das ist, finde ich, etwas, was richtig, richtig schade ist, dass man sagt im normalen Leben eigentlich, dass alle Fragen erlaubt sind, ne, weil sie irgendwem anders ja auch einen Mehrwert bringen, der vielleicht die gleiche Frage hat. Und ich will jetzt nicht besserwisserisch sagen, aber es geht schon in die Richtung, sind die Menschen und in Klammern Herren, die schon sehr lange unterwegs sind, wie nimmst du die wahr? Und welche anderen Dinge begegnen dir in deiner Arbeit, speziell auch mit Männern?
Ja, Männer haben einfach andere Bedürfnisse, die verstehen das auch nicht, wie Frauen mobil sind. Ja, also ich habe da auch so einen Bericht gelesen, der auf Facebook ziemlich zerpflückt wurde von einer Frau, die hat ein E-Up abgeholt. Der hat natürlich auch nur eine sehr geringe Reichweite, zudem hatte sie noch ein Baby. Und die Ladepausen haben halt nicht mit den Stillpausen übereingestimmt. Kann ja mal passieren, ne? Ist ein Baby, kann man halt nicht berechnen, wo das Hunger hat. Und dann hat es halt Hunger. Und wenn keine Ladesäule in der Nähe ist, dann suchst du auch nicht als Mutter, dann hältst du halt an. Ne? Und das konnten die Männer überhaupt nicht nachvollziehen, dass Frauen da andere Bedürfnisse haben und haben sich dann über diese schlechte Planung und dieses unmögliche Verhalten und dass diese arme Frau da 20 Stunden gebraucht hat, total drüber verrissen. Und ja, die ist dann auch zu unserer Gruppe rübergekommen und wir haben ihr dann probiert, Tipps zu geben. Und ja, die war total happy und ist dann auch eingetreten in den Verein.
Was für Fragen sind das denn, die Frauen haben? Gibt es da Sachen, die immer wiederkehren?
Ja, also viel auch zur Routenplanung oder Sicherheit oder Beleuchtung an Ladesäulen ist Frauen sehr wichtig. Aber auch, dass jetzt da zum Beispiel vielleicht mal ein Spielplatz ist, wenn man eine längere Urlaubsfahrt macht, dass man auch mal die Kinder ein bisschen auslüften kann oder selber sich bewegen kann. Und Männer ist ja in der Regel eher nur wichtig, ob da WLAN ist.
Gibt's denn sowas? Also geben Apps oder andere Systeme das her, dass man nach solchen Kategorien suchen kann?
Ja, zum Teil schon, ja.
Was empfiehlst du da?
Also ich benutze zum Beispiel die Website goingelectric.de. Oder zum Teil kann man das auch in verschiedenen Lade-Apps suchen oder zum Filtern. Zum Beispiel bei Elva geht's auch. Und ja, da kann man sich schon ein bisschen so über die Ladesäule informieren. Und ja, Frauen möchten halt einfach nicht gerne in schummrigen Hinterhöfen laden, sondern wir möchten gerne Licht. Wir möchten gerne vielleicht auch ein kleines Dach, dass wir dann im strömenden Regen stehen. Und ja.
Und wenn du jetzt dich an eine Person adressierst, die so ein bisschen schwankt. Soll ich mir jetzt ein Auto mit elektrischem Antrieb kaufen? Ja, nein. Was sind für dich die Vorteile und was rätst du auch? Weil ich habe ja dieses Lieblingswort maximal eventuell Bedarfs-Pkw. Also wir kaufen ja wirklich absurd große Autos, weil wir ganz viele Szenarien im Kopf haben, die Oma in Italien besuchen können, den Schrank von Ikea transportieren. Also was rätst du Menschen, die sich jetzt auf den Weg machen und drüber nachdenken, ein voll elektrisches Auto zu kaufen, worauf sollten die achten?
Ja, sich halt einfach mal bewusst machen, welche Bedürfnisse hat man wirklich? Muss man jeden Tag 2 Kubik Luft durch die Gegend fahren? Oder kann man dann für diese eigene Umzugsfahrt vielleicht doch irgendwie einen Sprinter aus dem Carsharing holen? Wie viel braucht man eigentlich wirklich? Wie viel fährt man im Jahr wirklich? Brauche ich denn eine riesen Reichweite und einen 100 Kilowattstunden Akku, nur um einmal oder zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren?
Und geht das tief rein in das Auto, in die Autoroutine? Also hast du das Gefühl, dass sowas überhaupt jemals reflektiert wird, egal jetzt ob elektrisch oder anders, dass Menschen so ihr Auto kaufen?
Nee, da geht's viel auch um Gewohnheit. Man weiß, wo seine Tankstelle ist, man weiß, dafür muss man keine Zeit einplanen. Ja, ich meine, wenn ich jetzt meine Wallbox zu Hause habe, muss ich das auch nicht. Ich stecke dieses Auto ein, 2-mal die Woche vielleicht und dann ist das voll. Also diesen Komfortverlust, vor dem viele Angst haben, den hat man ja im Alltag gar nicht. Also im besten Fall lebt man ja dann zu Hause oder beim Arbeitgeber und hat auch gar keinen Zeitverlust.
Das ist halt auch nochmal ein wichtiger Hinweis, den du gibst, weil ich habe bei manchen Veränderungsprozessen immer das Gefühl, dass die Leute immer darauf warten, dass jemand für sie was verändert. Und du hast gerade Arbeitgeber gesagt. Was gibt es da auch für Möglichkeiten, dass Menschen, die jetzt so einen Bürojob haben oder immer auch an dem gleichen Ort arbeiten, irgendwie darauf einwirken können, dass es da auch Ladeinfrastruktur gibt? Gibt es da irgendwie Förderprogramme oder kann man da irgendwas tun, was solche Dinge voranbringt?
Es gibt ja schon Förderprogramme, aber da kann man auf jeden Fall noch viel, viel mehr tun. Und es gibt ja auch Systeme mit Lademanagement, die man dann installieren kann. Man muss ja dann da nicht mit vollen 11 kW an der Wallbox laden, wenn ich da 8 Stunden arbeite. Also theoretisch kann man das ja ziemlich weit runter regeln, sodass abends trotzdem jeder mit vollem Akku heimkommt.
Und hast du da auch in den 3 Jahren was gemerkt? Passiert da was?
Ja, zum Teil bei meinem eigenen Arbeitgeber leider auch noch nicht. Der hat 2 Ladesäulen, aber die sind leider für die Mitarbeiter gesperrt und nur für Gäste.
Auch interessant.
Ja, also da ist auch noch ein bisschen Nachholbedarf, aber ja.
Und wenn du jetzt...
ist natürlich die Frage, muss man denn überhaupt dahin? Kann man die Leute vielleicht nicht auch irgendwie am Bahnhof aufladen lassen? Da kann man ja dann auch theoretisch eingeben, wie lange man bei der Arbeit ist. Und ja, gerade so im Ballungsraum die Leute vielleicht mit einem Jobticket für den Zug reinholen. Also so mache ich das aktuell auch, weil unser Arbeitgeber das auch fördert. Finde ich total genial. Weil ja, in der Innenstadt einen Parkplatz suchen ist halt auch ja nicht gerade das Angenehmste. Und man kommt da morgens schon gestresst und abgehetzt an und so weiß ich, okay, mein Auto steht da, ich fahre mit dem Zug rein, laufe die paar Meter und fertig.
Eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet, die ja immer wieder auch jetzt durch den Mobilitätsgipfel nochmal wieder hochgespielt wurde. Das ist die sogenannte E-Fuels-Debatte für den Pkw-Bereich. Sind dir schon große Massen an E-Fuels bekannt? Wie guckst du auf E-Fuels und was glaubst du, ist der Grund, dass das immer noch so hochgehalten wird im Vergleich zu, wir werden jetzt voll elektrisch, was andere Länder ja auch gemacht haben?
Ja, es hängt halt viel mit den Gewohnheiten der Leute zusammen. Man denkt, ja, man kann ja dann die bestehende Infrastruktur nutzen, aber der Wirkungsgrad ist halt extrem schlecht. Also zum einen durch die Umwandlung der Energie, aber auch der Energiegehalt ist ja geringer. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Wirkungsgrad bei diesen E-Fuels nur zwischen 60-70% ist. Und davon geht auch nochmal ein Großteil ja beim Verbrenner eh an Heizenergie verloren, sodass man am Ende eigentlich gar nicht viel rausholen kann aus diesen E-Fuels. Also langfristig bringt es nicht viel, außer dass man vielleicht aus dieser Abhängigkeit des Öls ein bisschen rauskommt.
Ja, ich sehe das auch in so eher im Hobbybereich, wenn jemand einen uralten Oldtimer hat oder so und den ab und zu nochmal auf dem Nürburgring ein paar Runden drehen lassen will, dann ist das in Ordnung. Aber genau was du halt sagst, vollelektrischer Antrieb ist eine direkte Energiequelle. Sie kann sogar regenerativ erfolgen in dem Sinne, wie du es machst, dass du auf dem Dach deine eigene Energie da ja auch erzeugst. Und für mich ist auch immer wieder total, wenn man diese Schaubilder aussieht von der Effizienz, ne, das ist einfach so deutlich, wie hoch der Vorteil ist auf Seiten von vollelektrisch plus, dass wir ja auch weniger Autos hoffentlich bald, also auch an den Abbau von Bestand gehen, weil der deutsche Pkw ist halt 96% der Zeit am Tag geparkt. Also da heißt es auch genauer hingucken, welches Auto wird denn jetzt elektrifiziert und welches erledigt sich vielleicht auch in dem Sinne, dass man einfach ehrlich zu sich selbst ist und sagt, eigentlich brauche ich dieses Auto gar nicht, weil hier hat es letztens geschneit und man konnte sehen, dass da Autos aus sich manchmal gar nicht bewegen. Du hast eben, als wir gesprochen haben, vorab gesagt, dein Kanal ist vor allen Dingen dafür da, so ein bisschen einzuladen in die Elektromobilität. Welche Themen platzierst du denn da? Was kann man in deinem Kanal sehen, was einen vielleicht auch ein bisschen näher ranbringt an die elektrische Automobilität?
Ja, ich zeige, wie ich mein Auto im Alltag benutze. Ich habe auch ein paar Reiseberichte, wie ich mit dem in Südtirol war und am Lago Maggiore, dass man einfach mal sieht, wie ist es im Urlaub, Ich fahre ohne Routenplanung, ich fahre ohne Ladeplanung, ich setze mich ins Auto und fahre los halt. Klar, Navi, aber sonst, ja, plane ich da eigentlich fast nichts und das funktioniert immer. Und ich zeige auch, wie ich das im Alltag lade, wie ich das benutze, wie ich lade, während ich im Fitnessstudio bin, wie ich lade, keine Ahnung, wie überhaupt eine Ladesäule funktioniert, wie ich die freischalte. Ja, so die ganzen Basics habe ich da alle mal durchgegangen und in regelmäßigen Abständen wiederhole ich das auch. Und ja, also um da einfach mal die Ängste abzubauen, weil jeder kann so eine Ladesäule bedienen. Das ist jetzt nicht so die Kunst, die man nicht erlernen kann. Also eigentlich total simpel.
Und hat sich in den 3 Jahren was getan? Wie, wenn du so auf Männer und Frauen schaust, wer ist da offener? Oder ist es etwas, weil du eine Frau bist, dass du eher weibliche Zuschauerinnen hast, die dir da auch Fragen stellen? Wie ist so dein Publikum?
Der Männeranteil ist natürlich immer noch der höchste. Aber auf TikTok habe ich sogar 32% weibliche Zuschauer. Allerdings Fragen und Kommentare kommen fast meistens von den Männern.
Und in welche Richtung geht das dann?
Ah, sehr unterschiedlich. So die Klassiker von wegen, ist da Kinderarbeit drin? Ist dir klar, dass du die Umwelt zerstörst? Ja. Das. Und ich fahre lieber meinen Diesel, der ist ja noch umweltfreundlicher als euer Elektroschrott. Ja, so die klassischen Stammtischargumente kommen immer.
Ja, das ist total interessant, weil eigentlich alles, was neu ist in der Mobilität, wird immer hinterfragt. Sei es, dass uns auf einmal, ich meine, du und ich, wir benutzen jetzt hier einen Laptop. Und da sind garantiert seltene Erden drin. Das hat uns aber nie interessiert, weil wir an diese Produkte gewöhnt sind. Beim elektrischen Auto auf einmal ist es interessant. Das Erdöl, das sehen wir gerade an dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Es ist Ursache, dass Völker sich bekämpfen, dass Abhängigkeiten bestehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass bestimmte, ja, wo man auch durch Gewohnheit nicht mehr so hinguckt, so Räume entstanden sind, die so für selbstverständlich erachten, dass zum Beispiel auch mitten in Städten manchmal Tankstellen sind, ne? Wo man ja auch mal fragen könnte, was macht das mit den Leuten, die drumherum wohnen, wenn diese ganzen Gase da einatmen. Also da sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass da haben wir uns dran gewöhnt, das hinterfragen wir auch nicht, weil dann wird es wieder ein bisschen unbequem, dann müssen wir raus aus der Komfortzone. Wenn Sachen aber neu reinkommen, wie zum Beispiel batterieelektrische Autos, dann wird alles durchleuchtet. Also ich bin die Erste, die sagt, dass jedes Auto, was gebaut wird und Ressourcen deswegen auch verschwendet, sollte ein Auto sein, was wirklich auch benutzt wird. Ne? Und in bestimmten Bereichen haben wir einfach gerade nicht die Möglichkeit, weil wir so viel abgebaut haben, an den Alternativen sofort umzusteigen. Was ist dein Argument, wenn du solche Sachen hörst, mit Kinderarbeit, mit angeblich Diesel wäre noch umweltfreundlicher als Elektro? Hast du Zahlen oder hast du irgendwie Hinweise, warum dem nicht so ist?
Ja, am Anfang bin ich da auch noch stark drauf eingegangen. Mittlerweile gehe ich auf die Fragen gar nicht mehr ein, weil es sind immer dieselben. Du kannst es 100-mal beantworten. Die Leute, die wollen es auch gar nicht hören. Aber mir persönlich ist das Thema natürlich auch wichtig. Wenn ich jetzt ein neues Auto kaufe, würde ich auch darauf achten, dass es einen LFP-Akku hat. Also der ist ja dann ohne Kobalt. Und von dem her schließt man ja dann schon relativ gut die Kinderarbeit aus. Natürlich 100% ausschließen kann man es nie, aber das kann man es auch eh bei keinem Produkt. Und ja, die ganzen Leute, die sich gerade so über dieses Kobalt aufregen, wissen auch gar nicht, dass es zum Beispiel in Farben drin ist oder auch sogar auch im Verbrenner, in Kurbelwellen, Nockenwellen, verschiedenen Ventilen. Also auch im Verbrenner ist das verbaut, aber da wird es komischerweise nicht hinterfragt.
Und was ist jetzt so der Stand der Dinge, wenn ich jetzt so ein Elektroauto fahre? Ab wann bin ich im Vorteil gegenüber dem Verbrenner? Gibt es da irgendwie Hinweise, was auch die Nutzung angeht, wie viele Kilometer ich zum Beispiel fahren muss?
Ja, es gibt eine Studie aus Eindhoven. Je nach Akkugröße sind es ungefähr 30.000 Kilometer, bis ich gleich auf bin mit einem Verbrenner. Wenn es jetzt ein kleineres E-Auto ist, ein bisschen früher, bei einem größeren Akku halt ein bisschen später. Ja, was natürlich dann auch wieder zu der Frage führt, wie groß muss mein Akku sein? Diesbezüglich finde ich eigentlich auch so Akkutauschstation, wie das NIO anbietet, ganz interessant. Die haben ja so ein Abo-Modell, wenn man den Akkutausch in Anspruch nimmt. Und da finde ich es zum Beispiel interessant, da kann man zum Beispiel im Alter einen kleineren Akku nehmen. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich mache eine längere Urlaubsfahrt und bin mir unsicher mit den Ladesäulen, kann ich jetzt auch für die 2 Wochen oder so mir dann einen größeren Akku aus der Station ziehen und habe halt dann da die höhere Akkumiete. Und dann wechsle ich später wieder auf einen kleineren.
Hm. Das ist so glaube ich, einfach etwas, wo wir sowohl Lebens- als auch Mobilitätsphasen haben im Leben. Ne? Also wenn man neu im Job ist, gerade Ausbildung abgeschlossen, dann hat man eine andere Mobilität, als wenn ein Kind in die Familie kommt und man eine Familiengründung auch hat. Wenn wir jetzt auf 2023 gucken, was erwartest du von der vielleicht auch bundesdeutschen Auto-Elektromobilität, was kommen dann noch für Fahrzeuge? Weil was du eben angesprochen hast, das wurde ja auch lange mokiert, dass die kleinen Modelle fehlen, dass es momentan die Familienvans auch wohl nicht so gibt. Also auf was kann man sich vielleicht vorfreuen in 2023?
Also ich vermute ja, in den nächsten Jahren kommt da ganz stark der Angriff der Chinesen. Denn was gibt es denn so an kleineren Wagen? Eigentlich sind ja hier die Stellantis-Gruppe die einzigen hier mit dem Fiat 500e. Und dann gibt es noch den Peugeot 208e und 308e, die so ein bisschen kleiner sind. Und das sind ja eigentlich so, ja, vielleicht noch der Dacia Spring, aber der ist halt sehr eingeschränkt in der Reichweite. Und sonst gibt's einfach nichts Kleines mehr. Und so die ganzen bezahlbaren Kleinen wie so BMW i3 oder Renault Zoe, die wurden jetzt alle eingestellt. Der E-Up, der wurde mal für unter 20.000 verkauft. Ich glaube, mit Förderung hast du den mal für 11.000, 12.000 Euro gekriegt in der Basisversion. Der liegt mittlerweile schon bei fast 30. Also das ist halt eine Entwicklung, Preissteigerung, das kann sich halt nicht jeder leisten. Und da muss auf jeden Fall was kommen für die Massen, was Kleineres. Und wenn da die Europäer oder deutschen Hersteller nichts bringen, dann werden da ganz stark die Chinesen reinfallen, bin ich mir sicher.
Und wenn du auf den Gebrauchtmarkt guckst, fängt der an, sich zu entwickeln?
Ja, wird schon besser, seit nicht mehr sämtliche Elektroautos nach Dänemark gehen. Ja, der Gebrauchtmarkt war da ja so gut wie leergefegt. Naja. Ich meine, ich habe meins auch dahin verkauft, weil die halt einfach gigantische Preise angeboten haben.
Aber hast du Hinweise, wie wenn Menschen wirklich, weil ich finde das wirklich fatal, dass Menschen, die nicht so viel Geld haben, die ja meistens dann auch genau die Autos fahren müssen, die wahrscheinlich die größten Abgasprobleme verursachen. Wie stehst du zum Beispiel zu diesen Autoabos?
Ja, man spart sich halt dadurch die Anzahlung. Aber ja, über die Produktlebenszeit macht man da wahrscheinlich natürlich den schlechteren Schnitt.
Gut, dann lass uns doch mal zum Ende nochmal für dich zusammenfassen. Ein Mensch, entweder hat er schon ein Auto oder sie will sich eins anschaffen. Wo kommen die Informationen her? Also natürlich aus deinem Kanal, den du gerne nochmal benennen kannst. Aber hast du noch andere Tipps, wo man sich informieren kann?
Ja, also natürlich bei den Electrified Women auf der Facebook-Gruppe. Ja, es gibt auch ganz gute Fachbücher zu dem Thema. Zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade hier, E-Auto einfach erklärt von Timo Kaufmann. Das ist auch sehr gut. Ja, also und diverse Internetforen, Seiten. Also man findet eigentlich super viel Informationen, wenn man mal anfängt zu graben.
Hat man die bei dir, wenn man bei dir vorbeischaut, hast du die irgendwo verlinkt oder so?
Ja, das Buch habe ich sogar auch bei mir verlinkt, weil ich das sehr gut finde. Ansonsten, ja, goingelectric.de ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Seite, die man empfehlen kann, wo man auch Ladestationen, Ladeanbieterkarten kriegt. Der YouTube-Kanal nextmove.de finde ich auch extrem gut. Die berichten auch markenübergreifend über sämtliche E-Autos und Ladestromanbieter.
Ja. Super. Ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, dass jetzt alle nur noch voll elektrische Autos kaufen nach Bedarf und nicht nach Wunsch oder Imagination von irgendwelchen Szenarien. Damit hast du jetzt die Folge mit mir produziert, die ich immer verlinken kann, wenn wieder Fragen kommen. Danke für deine Expertise, Alina, und dir noch einen schönen Tag.
Und ich sage, traut euch einfach. Und ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Gerne. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.